Gott, du magst Kinder und Jesus, du liebst die Kinder, du hast sie gedrückt und gesegnet.
Und ich danke dir, dass du die Kinder jetzt auch dort im Kindergottesdienst schon längst erwartest und dich auf sie freust. Und nun bitten wir dich, dass sie dort deine Stimme hören und dir nachfolgen, weil du den Weg zum Leben hast. Amen. Eigentlich wollte ich diesen Schriftzug in meine Style-Demut mit einem schönen Style versehen, aber der PC hat mich demütig gemacht. Er hat nämlich diese Schrift nicht erkannt. Und so fängt das schon an. Es geht heute um Demut, und zwar um Demut als Lebensstil, als Stil einer Gemeinde. Darum geht's. Gemeindestyle-Demut. Und bevor ich auf dieses Thema eingehe, muss ich nochmal was vorausschicken. Also, mit Demut kenne ich mich aus. Ja? In Demut macht mir keiner so schnell was vor. Nein, im Ernst. Aber mir ist in letzter Zeit aufgefallen, welch hohe Bedeutung Demut in der Bibel hat. Und umgekehrt, wie gefährlich, ja wie zerstörerisch Hochmut sein kann oder ist. Hochmut und Stolz ist das Gegenteil von Demut. Und die Bibel warnt sehr deutlich vor Hochmut und vor Stolz. Jesus hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Gott die Demütigen erhöht und die Stolzen erniedrigt. Wir finden das mehrfach im Neuen Testament, wo Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und sowohl Jakobus als auch Petrus zitieren aus dem Buch der Sprüche diese harte Aussage, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also der Hochmütige, der hat Gott zum Gegner. Es ist nicht nur so, dass Gott das duldet, Hochmut, sondern der hat Gott als Gegner. Und noch krasser lest sich es in den Sprüchen. Da heißt es in Sprüche 16, Vers 5, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel. Das ist heftig, das muss man sich erstmal vor Augen halten. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel. Das fällt also in die gleiche Kategorie wie Götzendienst, Kinderopfer. Kinderopfer im Alten Testament sind dem Herrn ein Greuel. Wenn man Kinder tötet. Und das Gleiche betrifft den Stolz. In die gleiche Kategorie. Und das Gefährliche am Hochmut und am Stolz ist, dass wir nicht wahrnehmen. Das ist eine Sünde, die wir gar nicht so erkennen in uns selber. C.S. Lewis hat einen guten Test dazu gegeben, indem man dem eigenen Stolz auf die Spur kommt. Er sagt, je mehr wir ihn selbst besitzen, desto mehr hassen wir ihn im anderen. Also je mehr wir selbst Stolz in uns tragen, desto mehr hassen wir den Stolz beim anderen, weil das sehen wir ja. Und es ist das Gleiche, was in uns liegt. Das heißt, wenn dich Stolz bei anderen aufregt und nervt, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass du selbst mit Stolz zu kämpfen hast. Stolz ist das Verlangen, besser zu sein, höher zu sein, überlegen zu sein. Und wenn dich das ärgert, dass ein anderer besser ist, höher ist, dir überlegen ist, in welcher Hinsicht auch immer, dann ist das ein Zeichen für Stolz. Stolze entdecken den Stolz im anderen sehr, sehr schnell. Sie entdecken den anderen als Rivalen. Besonders gefährlich ist religiöser Stolz. Und das Gefährliche ist, weil dieser Stolz kann sehr fromm und bibeltreu daherkommen. Und die Pharisäer im Neuen Testament sind ein sehr warnendes Beispiel dafür. Ist euch schon mal aufgefallen, warum im Neuen Testament so oft berichtet wird, wie Jesus die Pharisäer kritisiert wegen ihres Stolzes? Wir können ja denken, naja, Pharisäer gab es auch, einmal wird es erwähnt, fertig. Nein, immer wieder begegnet uns das, wie Jesus sich gegen die Pharisäer wendet und vor allem sehr, sehr hart. Dagegen sagt er sehr wenig zu sexuellen Sünden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Bei uns ist es eher umgekehrt in unseren frommen Kreisen, dass wir auf die sexuellen Sünden ganz besonders achten und hinschauen. Das darf nicht sein. Dagegen wird Stolz und Hochmut weitgehend toleriert in unseren Gemeinden. Die Bibel bewertet hier anders. Die sagt, Stolz ist dem Herrn ein Greuel. Und die Evangelien berichten häufig davon, wie Jesus diese stolzen Pharisäer angreift. Warum ist das so? Ich glaube, die Pharisäer sind ein Beispiel, ein warnendes Beispiel für Stolz, für religiösen Stolz. Das Gleiche ist vom Pharisäer und vom Zöllner, was Jesus gesagt hat. Lukas 18, wo es heißt, da gehen zwei im Tempel zum Beten, der Zöllner und der Pharisäer. Und der Pharisäer stand vorne bei sich selbst und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Pharisäer war überzeugt von seiner Frömmigkeit und er verachtete die anderen. Er stand vor Gott und freute sich an seiner Hingabe an Gott. Er freute sich nicht über Gott, sondern er freute sich, wie er sich doch Gott hingegeben hatte. Und er war überzeugt, dass Gott ihn so gemacht hat und besser gemacht hat als die anderen. Und er war auch noch überzeugt, dass Gott sich an ihm freut. Und das ist ja das Gefährliche. Religiöser Stolz denkt nicht nur, dass er anderen überlegen ist, sondern er ist auch noch überzeugt, dass Gott auf der eigenen Seite steht, dass Gott einen noch gut findet in dieser Haltung. Die Pharisäer fühlten sich überlegen, weil sie die Bibel besser kannten als die anderen. Und da gibt es auch eine Stelle, wo das so deutlich wird, wie sie das einfache Volk, den Pöbel, verachteten, weil die überhaupt keine Ahnung hatten von der Bibel. Sie aber hatten die Bibel und wussten Bescheid. Mit ihrem Bibelwissen verachteten sie die anderen. Sie benutzten ihre Bibelkenntnis, um über andere zu bestimmen. Sie legten schwere Lasten auf. Sie bestimmten, wie das Wort Gottes auszulegen ist und setzten damit andere Menschen unter Druck. Stolz will beherrschen, herrschen, überlegen sein. Und da ist jedes Mittel recht. Auch Bibel und Bibelwissen kann man dazu benutzen. Und ich glaube, mit den Pharisäern hält Jesus uns einen Spiegel vor. Deswegen sind diese Geschichten so häufig überliefert. Was das für eine schlimme Sünde ist, dieser Stolz. Denn, und das ist das Schlimme, Stolz trennt von Gott. Im Psalm 138 heißt es: Der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigen, und den Hochmütigen erkennt er von fern. Das heißt, Gott ist den Demütigen sehr, sehr nahe, aber von den Arroganten hält er sich fern, von den Stolzen. Gott hält sich von den Stolzen fern. Die meinen, ganz besonders nah dran zu sein bei Gott, sagt Gott: Und den halte ich mich weg. Hier wird drastisch deutlich, wie diese Sünde Stolz trennt. Sünde trennt von Gott, das wissen wir. Und das wird gerade bei dieser Sünde sehr deutlich. Stolz trennt von Gott. Und wer hochmütig ist und stolz ist, der bekommt sogar Gott als Gegner. So wie es Jakobus und Petrus schreiben: Gott widersteht den Hochmütigen. Also Gott toleriert das nicht. Sagt, naja, okay, gibt's auch. So wie er manche Sünden einfach so laufen lässt. Nein, er ist gegen die Stolzen. Aber warum ist Gott hier so hart an dieser Stelle? Warum stellt sich Gott aktiv gegen Stolz und Hochmütige? Weil Stolz und Hochmut zerstören, weil sie die Gemeinde zerstören. Gerade in Korinth war Stolz und Hochmut ein großes Problem, eine Gefahr für die Gemeinde. Und da gibt es eine interessante Bibelstelle, die häufig falsch interpretiert wird. Aus 1. Korinther 3, 16, da sagt Paulus: Wisst ihr nicht, ihr Korinther, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Diese Bibelstelle wird häufig so verstanden, habe ich bisher auch so verstanden, dass mein Körper der Tempel Gottes ist und dass ich gefälligst auf diesen Tempel aufpassen soll. Das heißt, dass ich gesund leben soll. Das ist nicht verkehrt, aber darum geht es in diesem Kontext gar nicht. Paulus spricht hier von einem Tempel der Gemeinde. Er spricht nicht von den einzelnen individuellen Christen, sondern von der Gemeinde als Ganzes. Und achtet man auf den Zusammenhang, dann erkennt man das Bild, was sich da wirklich abgibt, was es da wirklich geht. Denn Paulus schreibt weiter im nächsten Satz: Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Also, in dieser Stelle geht es um Hochmut, um Stolz, um Rühmen, sich überheben über andere. Und der Tempel, von dem Paulus hier schreibt, ist nicht der einzelne Gläubige, sondern das ist die Gemeinde. In Korinth gab es viele Tempel, aber es gab nur einen Tempel, wo der Heilige Geist gewohnt hat. Und dieser Tempel, sagt Paulus, wird zerstört durch Hochmut und Stolz. Und dann sagt er, dieser Stolz richtet Schaden an. Aber den wird Gott zerstören, der sich mit seinem Stolz die Gemeinde zerstört. Menschen sind stolz auf ihre Kenntnisse und sie richten Schaden in der Gemeinde an, weil sie wissen, wer wie richtig und falsch liegt. Sie definieren richtig und falsch und sie wissen, was dem anderen fehlt und was man machen muss, um ihn wieder richtig in die Spur zu bringen. Die Stolzen benutzen ihr Bibelwissen, ihr Engagement, ihren Eifer, ihren Einsatz für die Gemeinde, um letztendlich andere zu kontrollieren, zu bestimmen, über sie zu herrschen. Und vielleicht fühlen sie sich sogar von Gott beauftragt als seine Stellvertreter und Wächter. Und dabei zerstören sie die Gemeinde, sagt Paulus. Und Paulus warnt, sagt, wer den Tempel Gottes, also wer die Gemeinde durch seinen Stolz und Hochmut, durch seine Überheblichkeit verdirbt, den wird Gott verderben. Und das passt dann auch wieder zu dieser Aussage, Gott widersteht den Hochmütigen. Gott duldet nicht Stolz in seiner Gemeinde. Und deshalb finden wir immer wieder in den Briefen diesen Hinweis zur Demut. Und darum geht es auch im 1. Petrusbrief in Kapitel 5. Und ich möchte diesen Text, der eigentlich so für Älteste geschrieben ist, aber ganz viel mit Demut zu tun hat, vom Aspekt Demut her einmal betrachten. Da beschreibt Petrus einen demütigen Gemeindestil. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Petrus gebraucht hier ein sehr schönes Bild. Umkleidet euch mit Demut. Also Demut soll sozusagen der Kleidungsstil in der Gemeinde sein. Gemeindestyle Demut. Und wie dieser Stil ausschaut, das wird hier in diesem Text beschrieben. Zunächst können wir auf Petrus schauen. Petrus ermahnt hier die Gemeindeleiter, aber er ermahnt demütig. Das heißt jetzt nicht, dass Demut jegliche Ermahnung und Kritik verbietet. Petrus ermahnt hier, aber eben nicht von oben herab. Und es ist interessant, dass Petrus sich hier als der Mitälteste bezeichnet, nicht als Apostel. Der Brief beginnt mit, wie immer, Petrus, Apostel Jesu Christi. Da haut er mal so richtig seine Stellung raus, sagt, hier Freunde, ich bin Apostel. Achtung. Aber hier, in dieser Ermahnung, nennt er sich nicht als Apostel, sondern er benutzt hier nicht seine Stellung, sondern er sagt, ich bin Mitältester, ich bin einer von euch, ich stehe nicht über euch. Ich stehe wie ihr unter dem einen großen Hirten. Es wird übrigens hier auch nirgends vom Hirten gesprochen. Also indirekt klingt so mit Hirten und Weiden, aber er nennt die Ältesten nicht Hirten. Das ist eine demütige Selbsteinschätzung. Ich stehe nicht über den anderen, sondern ich stehe unter Gott. Und von Gott her erkenne ich meine Stellung. Demut heißt ja nicht jetzt sich unterwerfen. Wörtlich heißt Demut niedrig denken. Und manche verstehen Demut so, ja, ich muss mich jetzt unter Menschen unterwerfen und kriechen und buckeln und demütig sein. Darum geht es gar nicht. Demut bezieht die Stellung von Gott her, dass ich mich von Gott her richtig einordnen lasse, richtig in die Stellung versetzen lasse. Nicht Menschen gegenüber klein machen, sondern Gott gegenüber. Demut ist also die richtige Selbsteinschätzung von Gott her. Und Petrus schätzte sich richtig ein, dass er sagte, ich stehe mit euch Ältesten auf einer Stufe, ich der Petrus. In der Gemeinde gibt es nur eine Hierarchiestufe, nämlich die Gemeinde und Christus. Mehr gibt es nicht. Wir stehen alle auf einer Ebene unter dem einen großen Hirten. Jetzt hat aber Petrus trotzdem sich herausgenommen zu ermahnen, seine Geschwister. Aber er macht das nicht aufgrund seiner Stellung, er haut nicht seine Autorität raus, sondern woher nahm er diese Autorität? Er nahm sie aus der Beziehung zu Christus. Er sagt, ich ermahne als Zeuge der Leiden des Christus und als Teilhaber der Herrlichkeit, also auch von seiner Hoffnung her. Petrus, Zeuge der Leiden. Da denken wir zunächst mal, dass er gesehen hat, wie Jesus gelitten hat, aber so genau gesehen hat er das ja gar nicht. Er war ja weiter weg, hat sich ja da so ein bisschen zurückgezogen, als es ums Leiden ging. Es ist auch so zu verstehen, dass er jetzt oder dass er in dieser Zeit wegen seines Glaubens gelitten hat. Als Zeuge des Leidens heißt, er war einer, der wegen seiner Beziehung zu Jesus gelitten hat. Das heißt, er hat sich zu Christus bekannt und er war ganz nah bei Jesus. Petrus war eng mit Jesus verbunden, dass er sogar für ihn leiden musste. Und wer so eng mit Jesus verbunden ist, dass er sogar bereit ist, Nachteile in Kauf zu nehmen wegen seines Bekenntnisses zu Christus, der hat Autorität. Nicht, weil er eine gewisse Stellung hat, sondern weil er bereit ist, für Christus zu leiden. Das ist Vorbild. Er ist nah dran an Christus und deshalb wird er anerkannt mit seiner Autorität. Das beschreibt Petrus weiter später auch in Vers 3 mit dem Vorbild. Er sagt, die Ältesten sollen nicht herrschen, sondern Vorbilder sein. Sie leiden also nicht durch Macht oder Überlegenheit, sondern durch ihr Vorbild, sagt er. Vorbild, da steht im Griechischen das Wort Typos. Das bedeutet auch Abbild. Vorbild heißt jetzt nicht, dass Gemeindeleiter und Älteste moralisch vorbildlicher sein sollten als die anderen oder dass sie einen besonders vorbildlichen Glauben haben müssen, sondern Vorbild heißt, sie sollen Abbild sein, Abbild von Christus. Christus soll ihr Leben prägen und das soll man in ihnen erkennen. Sie sollen ein Abbild von Christus sein. Und in diesem Typos, da steckt das Bild von der Münze drin. Eine Münze ist ja geprägt und so sollen Ältesten und Leiter sein und Mitarbeiter auch, dass sie von Christus geprägt sind wie eine Münze, dass Christus ihr Leben geformt hat und daran in ihnen Christus erkennbar wird. Also Älteste, Gemeindeleiter sollen das Wesen Jesu haben. In dieser Weise sollen sie Vorbilder sein und wer das Wesen Jesu trägt, dem folgt man. Dann muss man nicht herrschen. Da muss man nicht bestimmen, da muss man nicht seine Überlegenheit rausstellen oder betonen. Hat Jesus nie gemacht. Die Menschen sind Jesus automatisch gefolgt. Warum? Weil er sie angezogen hat durch seine Art, durch sein Wesen. Das hat sie fasziniert. Er musste nicht sagen, mit, kommt mit, folgt mir jetzt. Sie sind freiwillig mitgegangen. Und so sollen Älteste leiden, geprägt von Jesus, sein Wesen abbilden. Älteste sollen die Gemeinde hüten. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, sagt Petrus. Auch diese Aussage macht demütig. Mich hat sie auch demütig gemacht, als ich nochmal darüber nachgedacht habe. Das heißt, die Gemeinde gehört nicht mir, es ist nicht meine Gemeinde, sondern die Gemeinde gehört Gott. Es ist nicht meine Gemeinde und auch nicht deine Gemeinde. Und wie wir über Gemeinde reden, das verrät etwas über unsere Einstellung zur Gemeinde. Egal, ob als Pastor, als ältester Gemeindeleiter oder auch als Gemeindeglied. Er sagt, meine Gemeinde, soll es sich mal klar werden, was meine ich eigentlich damit, wenn ich sage, das ist meine Gemeinde? Wenn ich sage, das im Sinne von, da gehöre ich hin, die evangelische Gemeinschaft Heuchelheim ist meine Gemeinde, weil ich da dazugehöre, dann ist das okay. Man kann aber meine Gemeinde auch mit einem anderen Unterton versehen. Es gab mal ein Buch von Gordon MacDonald mit dem Titel, ich will meine Gemeinde zurück. Dieses Buch beschreibt ein Problem, nämlich von verändernden Gemeinden, die plötzlich einer gewissen Gruppe von Menschen, die schon lange zur Gemeinde gehören, fremd wird, dass sie sich fremd vorkommen in dieser Gemeinde, dass es ihnen schmerzhaft ist, diese Veränderungen, sie sich nicht mehr mit dieser Gemeinde identifizieren können. Das ist ein berechtigtes Problem. Aber dieser Titel, finde ich, hat eine Anmaßung in sich. Ich will meine Gemeinde zurück. Wer bist du, dass du sagen kannst, das ist meine Gemeinde und sie soll so sein, wie ich das wünsche? Die Gemeinde gehört nicht mir. Ich, mit diesem Denken steckt ein Anspruch dahinter. Ich will Gemeinde so bestimmen, wie ich es mir vorstelle und wünsche. Zumindest in einem bestimmten Bereich. Aber es ist nicht meine Gemeinde. Die Gemeinde gehört Gott. Und wer eigenmächtig Gemeinde bestimmen will, sagt Petrus hier, der legt sich mit Gott an. Der hat Gott als Gegner. Den Hochmütigen widersteht Gott. Und von daher müssen wir uns als Leiter das immer wieder vor Augen halten, was uns Gott hier eigentlich anvertraut. Und das macht demütig. Gott hat uns, jetzt spreche ich für uns als Älteste, als Leiter, aber auch die leitenden Mitarbeiter dieser Gemeinde, aber ich denke euch allen, Gemeinde anvertraut. Das Kostbarste, was er hat, hat er uns anvertraut, in unsere Hände gegeben, mit der Gefahr, dass wir es kaputt machen können. Seine Kinder, seine Herde, seine Gemeinde. Und er wird uns, und jetzt geht es wirklich um uns, leitenden Mitarbeiter, die ältesten Pastoren, er wird uns einmal zur Rechenschaft ziehen, wie wir mit seinem Eigentum umgegangen sind. Und das müssen wir uns als Leiter immer wieder vor Augen halten. Es ist Gottes Gemeinde, er hat sie uns anvertraut und er wird uns zur Rechenschaft ziehen. Und das macht demütig. Und jetzt nennt Petrus 3 falsche Haltungen von Leitern und Mitarbeitern und stellt ihnen gesunde, demütige Haltungen gegenüber. Und das zeigt uns auch, was Demut bedeutet. Und das kann auch jeder für sich auch so runterbrechen. Er sagt, sie sollen leiden nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Was bedeutet gottgemäß? Aus Zwang, das können wir verstehen, aber was heißt jetzt gottgemäß? Und da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Ich fand eine Auslegung sehr schlüssig, nämlich im Sinne von sich Gott zur Verfügung stellen. Also gottgemäß bedeutet dann mit Hingabe. Dann geht es nicht um Pflicht, sondern um sich Gott zur Verfügung zu stellen. Pflicht ist eine Aufgabe, die gemacht werden muss. Da gibt es Aufgaben, auch Leitung, das muss halt gemacht werden. Wenn es keiner macht, dann muss halt ich machen. So kennen wir das. Aber Hingabe ist eine andere Haltung. Da geht es nicht darum, ich mache es halt, weil sonst kein anderer macht, sondern ich gebe Gott mein Leben und stelle mich ihm zur Verfügung. Gemeindeleiter und Pastoren erfüllen keine Aufgaben, sondern sie stellen ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung. Das gilt aber nicht nur für Pastoren und Gemeindeleiter, das gilt für alle Mitglieder und jeden Christen. So wie es Paulus schreibt, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung als ein lebendiges Opfer. Es geht also in der Gemeinde nicht darum, dass Aufgaben verteilt werden und dann gemacht werden müssen und wir so lange suchen, bis wir endlich einen Dummen gefunden haben, der es macht oder der nicht Nein sagen kann. Und wenn dann diese lästigen Aufgaben erledigt sind, dann kommen wir zum eigentlichen Leben. Nein, hier wird deutlich, mein ganzes Leben gehört Gott und er soll bestimmen, was getan wird. Dann geht es nicht mehr um Pflicht, sondern sich als ganzer Mensch Gott zur Verfügung zu stellen und nachzufragen, Herr, wo willst du mich haben? Und das sollte jeder für sich auch fragen, Herr, wo willst du mich haben? An welchem Platz in der Gemeinde willst du mich hinstellen? Was soll ich für dich tun? Dir gehört mein ganzes Leben. In der zweiten Haltung geht es um die Motive. Petrus sagt, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Damals sprang auch ein bisschen Geld dabei raus anscheinend, wenn jemand Gemeinde geleitet hat. Heute leitet niemand die Gemeinde wegen Geld und auch bei Pastoren im freikirchlichen Bereich ist Bezahlung jetzt nicht so der Punkt, diesen Beruf zu ergreifen. Also es geht jetzt nicht um materiellen Gewinn, sondern ich kann das auch anders verstehen, dass man auch aus einer Leitungstätigkeit Gewinn ziehen kann. In anderer Hinsicht, nämlich als Bestätigung, als Anerkennung oder weil man gerne leitet, weil man gerne Menschen führen möchte, weil man gerne gestalten möchte, weil einem das was bringt, weil es einem gut tut, weil es einem irgendwie den Kick gibt, das ist falsch. Ich möchte jetzt aber nicht auf die falschen Motive eingehen, sondern die eigentliche Haltung betrachten, die Petrus hier nennt, bereitwillig. Und in diesem Wort bereitwillig steckt leidenschaftlicher Einsatz, Herz steckt in diesem Wort drin. Es geht um Leidenschaft, es geht um Herz. Dienst in der Gemeinde soll keine Last sein, besonders Leitungsaufgabe, sondern es muss Herzenssache sein, sonst brauchen wir gar nicht antreten. Und diesen Herzschlag können wir uns nur von Gott holen. Gottes Herz schlägt für verlorene Menschen, Gottes Herz schlägt für Gemeinde. Und von diesem Herzschlag Gottes müssen wir uns anstecken lassen, wenn wir Gemeinde leiden, wenn wir mitarbeiten. Gemeinde muss Herzensanliegen sein. Es muss uns am Herzen liegen, dass Menschen zu Jüngern von Jesus werden, dass Menschen im Glauben wachsen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und das Größte und Schönste ist doch, was passieren kann, wenn ein Mensch ein Jünger von Jesus wird und sein Leben bei Jesus festmacht, so wie es hier an unserem Kreuz sichtbar ist, wo Menschen ihr Leben bei Jesus neu oder zum ersten Mal festgemacht haben. Das ist das Größte. Und dann geht es darum, dass diese Menschen im Glauben wachsen und weiterkommen. Und das ist Herzschlag Gottes und das ist Herzenssache. Und darum geht's. Leitung ist Herzenssache. Und dann geht es nicht darum, wie viele Stunden, jetzt muss ich das auch noch machen. Wer es vom Herzen macht, der macht es aus einer ganz anderen Motivation heraus. Die dritte Haltung hatte ich schon erwähnt. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Vorbilder, das sind Abbilder von Jesus. Leider, die von Jesus geprägt sind, von seiner Liebe, von seiner Demut. Jesus hat gesagt, lernt von mir, denn ich bin demütig. Das sollen wir von ihm lernen, die Demut. Bei Jesus können wir Demut lernen. Und wer sich so von Jesus prägen lässt und immer mehr werden möchte wie Jesus, dem werden sich auch Gemeindeglieder unterordnen. Und da spricht Petrus jetzt besonders die Jüngeren an. Vielleicht gab es damals in diesen Gemeinden das besondere Problem, dass die Jüngeren ganz besonders jetzt in Ordnung geregelt werden mussten. Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Gibt es immer wieder mal, dass die Jungen aufmischen wollen und sagt jetzt, ordnet euch den Ältesten unter. Heißt jetzt aber nicht, dass nur die Jungen sich unterordnen sollen. Denn da können wir auch andere Bibelstellen, zum Beispiel Hebräerbrief am Ende, wo die gesamte Gemeinde aufgefordert wird, sich den Gemeindeleitern unterzuordnen. Da heißt es, Hebräer 13, gehorcht den Leitern eurer Gemeinde. Das klingt nicht schön, gehorchen, aber so steht es da. Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude tun und ohne Sorgen. Denn sonst wäre das sicher nicht gut für euch. Gemeindeleitung oder Umgang mit Gemeindeleitung ist auch ein Übungsfeld für Demut. Das heißt, dass Gemeindeglieder eine Leitung akzeptieren, als die, die von Gott eingesetzt sind, die Gemeinde zu führen und zu leiten. Dass man sich auch den Entscheidungen unterordnet. Und jetzt überlegt selber mal, wo sind Entscheidungen in der Gemeinde getroffen worden, die mich aufgeregt haben, wo ich sage, nee, das kann ich nicht. Wie gehst du damit um? Diesen Entscheidungen unterzuordnen. Wenn du vielleicht sagst, ja, ich habe da aber auch eine andere Sicht dazu, aber ich will mich trotzdem dem unterordnen, weil die Gemeindeleitung sich ja auch Gedanken gemacht hat und das so entschieden hat. Dem will ich mich jetzt unterordnen. Da fängt Demut an, da kann man das üben. Wenn eine Leitung ihre Entscheidung nicht leichtfertig getroffen hat, sondern im Wissen, dass sie das einmal vor Gott verantworten müssen, und das muss uns immer wieder vor Augen stehen. Jede Entscheidung, jeder Kursrichtungswechsel oder wie wir als Gemeinde leben wollen, wie wir uns orientieren wollen, das machen wir in Verantwortung vor Gott. Wir müssen uns einmal davor vor Gott verantworten, dass Gott mal sagt, was habt ihr euch damals eigentlich gedacht, dass ihr das so und so entschieden habt. Das ist eine hohe Verantwortung. Und da macht man es nicht leichtfertig, dass man irgendwie sagt, na, das machen wir jetzt halt mal so, probieren mal das aus. So leichtfertig kann man das nicht machen. Immer wieder Gott fragen, ob das richtig ist. Das ist Demut. Hochmütige und stolze Leiter, die wissen, was richtig ist. Und das ist eine große Gefahr. Sie sind von ihren Entscheidungen überzeugt. Und Hochmut erkennt man daran, und hochmütige Leiter erkennt man daran, und jetzt prüft uns bitte auch als Leiter, wenn sie sich nichts sagen lassen. Wenn sie sich kritischen Anfragen verschließen oder wenn sie sogar verbieten, darüber zu reden, dann ist Gefahr im Verzug. Wer demütig ist, der wird sich auch von den Geschwistern und natürlich auch von Gott hinterfragen lassen. Und zuletzt, demütige Menschen vertrauen nicht auf ihre eigene Fähigkeit, nicht auf ihr Wissen, nicht auf ihr Bibelkenntnis, sondern sie machen sich von Gott abhängig. Sie wissen um ihre Grenzen, verlassen sich nicht auf ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten. Ein demütiger Mensch weiß, dass er ohne Christus nichts wirken kann. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wenn ihr an mir dranbleibt, sagt Jesus, dann werde ich in euch bleiben und dann könnt ihr viel ausrichten. Demütige Menschen sind also ganz dicht bei Jesus dran. Sie lassen sich von ihm führen, hören seine Stimme. Hochmütige Menschen, die wissen schon alles. Sie müssen nicht auf Gottes Stimme hören, weil sie ja schon alles wissen. Demütige Menschen wollen Jesus groß machen. Hochmütige Menschen wollen sich selbst groß machen. Hochmütige machen andere klein, um sich selbst darzustellen. Demütigen Menschen ist es ein Anliegen, anderen zu dienen. Und ein besonderes Kennzeichen von demütigen Menschen ist es, wenn sie bereit sind, mit Menschen von einem anderen sozialen Niveau zu kommunizieren und ihnen zu dienen. Das ist ein ganz deutliches Zeichen. Paulus bringt es im Brief an die Philipper auf den Punkt, Kapitel 2, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein und einer den anderen höher achten. Dieser Stil soll das Gemeindeleben prägen. Umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, sagt Paulus auch in Kolosser 3. Bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Und zuletzt demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das wird in den meisten Bibeln abgetrennt von diesem Abschnitt, mit einer neuen Überschrift, aber ich finde, das gehört genau dazu, weil darin wird Demut deutlich, nämlich indem ich mich von Gott abhängig mache, indem ich meine Sorgen auf Gott werfe. Das heißt, indem ich meine Unfähigkeit eingestehe, dass ich mein Unvermögen eingestehe, dass ich nicht auf meine Fähigkeiten und Stärke, mein Wissen und mein Know-how setze, sondern dass ich mich von Gott abhängig mache. Sich Gott unter Gott stellen, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes heißt,
Herr, ich kann es nicht. Ich hab's nicht drauf. Ich brauche dich. Das meint eigentlich Demütigen. Dass ich meine Sorgen, meine Anliegen auf ihn werfe und zugestehe, ich kann es nicht. Ich brauche dich, Herr. Sich Gott demütigen heißt, und vor allem als Leitung auch, sich in allem von Gott abhängig zu machen und alles von ihm zu erwarten. Und er sorgt für uns, sagt er. Er ist besorgt für uns. Und damit will ich rechnen. Demut gesteht die eigenen Grenzen ein und erwartet alles von Gott. Und von ihm dürfen wir auch wirklich alles erwarten. Er sorgt für uns. Amen.